Aber Papa, ich habe noch Durst. Aber Papa, jetzt habe ich noch Hunger. Aber Papa, jetzt habe ich Bauchweh. Aber Papa, kann ich noch eine Wärmflasche haben? Aber Papa, haben wir schon gebetet? Aber Papa, bist du dir sicher, dass keine Löwen in meinem Bett sind? Aber Papa, ich glaube, es ist das Beste, wenn ich jetzt noch eine Geschichte hören darf. Aber Papa, ich glaube, du weißt gar nicht, dass ich noch nicht müde bin. Ist es nicht erstaunlich, dass eine der ersten Reaktionen, die wir als Menschen lernen und zeigen, die Ausrede ist? Ich weiß nicht, was deine Ziele sind so für dieses Jahr, was du dir vorgenommen hast, vielleicht für das neue Jahr 2020. Ich weiß nicht, ob du gewisse Herausforderungen vor Augen hast, die dieses Jahr auf dich warten, Veränderungen, die kommen werden. Und ich weiß auch nicht, welche Ausreden du schon vorbereitet hast oder in deinem Kopf schon existieren, mit denen du dann am Ende sagen kannst, deswegen hat es nicht funktioniert, deswegen habe ich damit nicht angefangen, deswegen habe ich aufgegeben. Genau damit haben wir uns jetzt schon 3 Sonntage beschäftigt in unserer Predigtreihe Aber. Und wir haben deinem Aber immer wieder ein ermutigendes Aber von Gott entgegengestellt. Und wir haben dazu in die Geschichte von Mose geschaut, in seine Berufungsgeschichte. Und falls du heute Morgen hier das erste Mal bist, wir werden diese Predigtreihe heute beenden. Und vielleicht stellst du dir die Frage, was hat denn bitte Moses Geschichte von zig vor tausend Jahren mit meinem Alltag und meiner Geschichte heute zu tun? Ich kann dir sagen, weißt du, Mose war von Gott berufen. Er sollte ein Volk, sein Volk aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei Ägyptens befreien. Okay, das wartet wahrscheinlich dieses Jahr nicht auf dich. Aber so wie Mose berufen war, so bist auch du von Gott berufen. Du lebst nicht aus Zufall. Du lebst mit Bestimmung. Gott hat dich gewollt, hier und jetzt, an diesem Ort, in dieser Zeit. Und du bist auch heute Morgen hier, davon bin ich überzeugt, nicht aus Zufall. Und nicht allein deshalb, weil du den Wecker gestellt hast und dich rausgequält hast und hierher gekommen bist. Ich glaube, Gott hat etwas vor mit dir. Gott hat dich berufen. Seine allererste Berufung heißt, du darfst, du solltest in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott leben. Das ist deine Berufung, in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu leben. Wow. Und dann bist du wie Mose dazu berufen, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Das klingt vielleicht mega krass, aber so ist das. Gott hat einen Plan mit dir. Du sollst einen Unterschied in dieser Welt machen. Wie das konkret aussieht, was er mit dir vorhat, das weiß ich nicht. Aber das gilt für dich wie für Mose. Er will auch dich führen, er will auch dich an die Hand nehmen, er will auch dir zeigen, was du tun kannst, was du tun solltest, was er von dir sich wünscht, damit du dieses Leben annimmst und annehmen kannst. Ich möchte auch jetzt wieder zunächst in den Text schauen. Wir machen da weiter, wo wir letzten Sonntag aufgehört haben. 2. Buch Mose, Kapitel 4, ab Vers 10. 2. Buch Mose, Kapitel 4, ab Vers 10. Ich lese. Aber Mose erwiderte, O Herr, ich bin kein guter Redner. Ich bin es nie gewesen und seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, hat sich daran nichts geändert. Ich kann nicht gut reden. Wer hat den Menschen einen Mund gegeben, fragte ihn der Herr. Wer macht die Menschen stumm, taub, sehend oder blind? Ich bin es, der Herr. Mach dich jetzt auf den Weg. Ich werde dir helfen und ich werde dir zeigen, was du reden sollst. Aber Mose bat, Herr, bitte schick doch einen anderen. Da wurde der Herr zornig auf Mose. Ich weiß doch, dass dein Bruder, der Levit Aaron, gut reden kann, sprach er. Er ist bereits auf dem Weg zu dir und wird sich freuen, dich zu sehen. Erzähl ihm dann alles und weise ihn an, was er reden soll. Ich werde euch beiden helfen, wenn ihr redet, und ich werde euch zeigen, was ihr tun sollt. Aaron wird für dich zum Volk sprechen. Es ist so, als ob du durch ihn sprichst. Und er wird deine Botschaften weitergeben, so wie ein Prophet meine. Und nimm deinen Hirtenstab mit. Mit ihm sollst du Wunder tun. Aber wenn ich nicht will, Aber wenn ich nicht will, okay, bei Mose war es erst eine andere Ausrede, die kam. Ich bin nicht gut genug, Gott. Ich kann das nicht. Das ist eine tolle Idee, ein toller Plan, den du da hast, aber ich kann das nicht. Doch dieses Ich kann nicht wechselt dann ziemlich schnell zu einem Eigentlich will ich nicht. Schick jemanden anders, ich will nicht. Und ich muss sagen, ich kann Mose wieder sehr gut verstehen. Ich kann das verstehen, dass er sich hier vielleicht überfordert fühlt. Es war eine große Aufgabe, die Gott ihm dort stellt. Und ich kenne dieses Gefühl, dass Gottes Erwartungen vielleicht für mich sich einfach zu groß anfühlen, dass ich denke so, ich kann nicht und ich will das auch nicht. Natürlich war Sprachgewandtheit erforderlich. Er sollte schließlich mit dem damals mächtigsten König darüber verhandeln, seine ganzen Sachen. Wenn meine Deutschlehrer heute alle wüssten, was ich jetzt gerade mache, die würden auch sagen, das geht nicht. Ich meine, ich bin im Abi mündlich durchgefallen, mündlich, Deutsch. Jetzt stehe ich hier und rede jeden Sonntag, verrückt. Ich kenne dieses Gefühl, dass das vielleicht zu viel sich anfühlt, was Gott da von mir will. Ich kann Mose verstehen und vielleicht kennst du dieses Gefühl auch, dass Gott dir etwas zeigt, wo du vielleicht etwas verändern sollst und du sagst, ich kann nicht und meinst eigentlich, ich will nicht, denn du willst nichts verändern, du willst nichts, willst das nicht anfangen, du willst das nicht beenden. Du magst eigentlich alles so, wie es ist und willst dich damit auch nicht auseinandersetzen. Gott hat dir vielleicht einen nächsten Schritt in den letzten Wochen gezeigt, etwas, wo du was wagen sollst, wo du einen Schritt gehen sollst, den er sich von dir wünscht. Und du sagst, ich kann das aber nicht, Gott, und meinst eigentlich, ich will nicht, denn es bedeutet ja raus aus meiner Komfortzone. Ich weiß ja gar nicht, was dann passiert. Ich habe vielleicht sogar Angst vor dem, was dann auf mich wartet. Vielleicht hat Gott dich an einen neuen Ort oder zu einer neuen Aufgabe berufen. Vielleicht sogar beides. Und du sagst, ich kann das nicht, Gott. Meinst aber, ich will das nicht. Denn ich will mich nicht blamieren. Ich will nicht versagen. Toller Plan, tolle Idee, Gott. Aber wenn ich nicht will, wenn ich nicht will. Andererseits, stell dir jetzt mal vor, du wärst der Chef eines florierenden Unternehmens. Du agierst mit deiner Firma weltweit erfolgreich. Und jetzt denkst du eines Morgens so, ich brauche eine neue rechte Hand. Und du gehst zu einem Azubi im ersten Jahr und sagst, du, dich will ich haben, genau dich. Ich möchte, ab jetzt sollst du die rechte Hand sein von mir. Du kommst jetzt mit mir, ich werde dir alles zeigen, ich werde dir helfen, aber du bist jetzt meine rechte Hand. Und der Azubi sagt dann, toll, aber wenn ich nicht will? Ich weiß nicht, wie du in so einem Moment reagieren würdest. Ich habe mir überlegt, ich würde sagen, na gut, selber schuld. Sei doch weiter Azubi, mach die Drecksarbeit. Du hättest an meiner Seite unterwegs sein können, durch die Welt jetten können, Verträge abschließen können, richtig erfolgreich sein können. Aber gut, wenn du das nicht willst, Gott reagiert so nicht. Mose hatte schon 3 Ausreden präsentiert, doch Gott hatte sich immer noch nicht abschütteln lassen. Und jetzt sagt Mose, aber schick jemand anders. Was ist, wenn ich nicht will? Spätestens jetzt könnte Gott sagen, ach, weißt du was, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Mach doch, was du willst. Er hätte andererseits auch sagen können, er hätte seine Gottkarte ausspielen können. Er hätte sagen können, hör mal zu, Mose. Ich bin hier Gott. Und ich sage, ich will dich dafür. Ich bin dein Gott. Und solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, hast du gehört? Macht er aber auch nicht. Macht er auch nicht. Gott reagiert anders. Als Mose sagt, aber wenn ich nicht will, macht Gott deutlich, aber ich wäre bereit. Ich verstehe ja, dass du jede Menge Argumente hast. Ich verstehe ja, dass du eigentlich gar nicht willst bei dem, was du da auf dich zukommen siehst. Aber Mose, glaub mir, ich wäre bereit. Ich wäre bereit. Mein erster Punkt heute lautet, Gott sucht nicht nach Fähigkeit, sondern nach Verfügbarkeit. Und ich weiß, dass ich diesen Satz hier nicht das erste Mal predige und ich werde es auch mit Sicherheit nicht das letzte Mal tun, weil dieser Satz ist und bleibt eine Kernbotschaft des Evangeliums. Es ist und bleibt Teil dessen, was Jesus vorgelebt und gezeigt hat. Gott schaut nicht auf das, was du kannst oder was du nicht kannst oder was du schon erreicht hast und wie toll du bist. Das Einzige, was Gott sucht, was er sich wünscht, wofür er alles getan hat und auch immer wieder alles tun wird, ist dein Vertrauen. Das sucht Gott. Dass du sagst, hier bin ich, Gott. Hier bin ich. Die meisten Bibelausleger gehen davon aus, dass Mose wahrscheinlich tatsächlich einen Sprachfehler hatte. In jüdischen Auslegungsschriften liest man sogar davon, dass Mose sich als Junge mit einer heißen Kohle den Mund verbrannt haben soll. Und er deshalb nicht richtig sprechen konnte. Also Mose, was auch immer es war, Mose hatte etwas, da war aber etwas, weshalb Mose sich nicht bereit fühlte, weshalb er nicht wollte. Und Gott widerspricht ihm auch wieder nicht. Er sagt nicht, stimmt doch gar nicht, du kannst gut reden. Er heilt ihn auch nicht auf wundersame Weise oder sagt, jetzt bist du Poetry Slammer, du kannst es. Macht er auch nicht. Und noch etwas macht er nicht. Er schiebt ihn nicht beiseite. Er rückt nicht von Mose ab und sagt, oh ja, Mann, stimmt, kannst ja auch noch nicht reden. Bist nur ein Hirte und jetzt kannst du auch noch nicht mal reden, richtig. Gott hatte sich vorgenommen, mit Mose sein Volk zu befreien. Er hatte sich vorgenommen, Mose zu gebrauchen. Er hatte sich ihn ausgesucht und ihn berufen. Punkt. Abraham war damals auch eigentlich viel zu alt, um nochmal neu anzufangen, alle Sachen zusammenzupacken, mit seiner ganzen Familie in ein neues Land zu ziehen, das Gott ihm noch zeigen würde. Maria, hey, die war Teenagerin und trotzdem hatte Gott sie berufen, dass durch sie sein Sohn zur Welt kommt und dieses Teenager-Mädel dafür zuständig ist, dass Gottes Sohn aufgezogen wird und groß wird. Paulus war Christenverfolger und doch hat Gott gesagt, dich will ich berufen, damit du im ganzen Mittelmeerraum Gemeinden gründest. Und übrigens auch von Paulus weiß man, dass er einen Stachel im Fleisch hatte, so wie er das selber im 2. Korintherbrief sagt. Irgendein Handicap hatte Paulus auch. Und doch haben wir heute die Hälfte des Neuen Testamentes von ihm. Es gibt viele Erklärungen, was das gewesen ist, was Paulus dort gehandicapt hat. Manche sagen, das waren einfach nur hartnäckige Gegner, die immer wieder gegen ihn vorgegangen sind. Andere sagen, nee, der hatte mit Versuchungen immer wieder zu widersetzen. Da war was in ihm, wo er immer wieder gegen angehen musste. Die meisten sagen allerdings, Paulus wird auch irgendeine chronische Krankheit gehabt haben. Irgendein körperliches Leiden. Und es gibt welche, die sagen, auch Paulus hatte eine Sprachstörung. Doch spannend ist, wie Paulus darauf reagiert, wie er damit umgeht. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, lesen wir Folgendes. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Paulus hat eine Entscheidung getroffen, was seine Schwäche angeht. Er hat gesagt, auch das, was ich nicht kann, existiert. Aber ich gebe auch das Gott hin. Ich stelle es auch das ihm zur Verfügung. Denn Gott kann ja nur mit dem arbeiten, was wir ihm zur Verfügung geben, was wir ihm zur Verfügung stellen. Und er tut es auch durch unsere Schwächen und mit unseren Schwächen. Mose war der Meinung, dass er nicht bereit war. Und wieder macht ihm Gott deutlich, ich nutze das, was du hast. So lesen wir in Vers 17, nimm deinen Hirtenstab mit. Nimm bitte deinen Hirtenstab mit. Den hast du. Durch ihn wirst du die Wunder tun. Was Gott sucht, ist unser Vertrauen. Was Gott sucht, ist unsere Bereitschaft, ihm das zu geben, was wir haben. Dann kümmert er sich um den Rest. Und so lautet mein zweiter Punkt. Gott weiß, was du brauchst. Gott weiß, was du brauchst. Ganz einfach. Gott sagte zu Mose, mach dich auf den Weg. Ich werde dir zeigen und ich werde dir helfen, was du reden sollst. Letzten Sonntag habe ich da schon drüber gesprochen, dass solche Aussagen vielleicht nett klingen, solche Zusagen von Gott, aber sie einen herzlich wenig ermutigen oder einem herzlich wenig weiterhelfen, mir zumindest. Schön Gott, du wirst mir weiterhelfen. Schön Gott, du wirst mir zeigen, was ich brauche. Aber was genau? Wie soll das funktionieren? Ich sehe keinen Weg. Kannst du mir ein bisschen mehr dazu sagen? Ich brauche Details. Ja Gott, ich will ja glauben. Ich glaube, du kannst alles. Aber so will ich nicht. Mir geht es zumindest immer so. Kennt ihr das, dass ihr für eine Person etwas vorbereitet? Vielleicht eine Überraschung? Aber damit das klappt, muss diese Person euch auch vertrauen und nicht alles hinterfragen. Sie muss euch genehmigen zu sagen so, okay, pass mal auf, ich brauche jetzt mal den Nachmittag das Auto, aber du kannst nicht mitkommen. Oder bleib mal kurz im Zimmer, ich muss mal eben was erledigen. Wenn diese Person aber stattdessen alles hinterfragt und immer sagt, wieso, wofür brauchst du das Auto morgen Nachmittag und warum darf ich nicht mit? Ah, ich muss was einkaufen. Hä, was musst du denn einkaufen? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Wieso kannst du mir das nicht sagen? Für wen denn? Ja, ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Aber das führt dann manchmal bis zu dem Punkt, dass du sagst, okay, komm, ich sag's dir. Ich hatte was für dich geplant. Ich wollte dich ja überraschen, aber du machst es einem unmöglich. So ähnlich, habe ich gedacht, muss ich Gott gefühlt haben, als ich Vers 14 las. Dort heißt es nämlich, da wurde der Herr zornig auf Mose. Ich weiß doch, dass dein Bruder, der Levit Aaron, gut reden kann, sprach er. Er ist bereits auf dem Weg zu dir und wird sich freuen, dich zu sehen. Mann, Mose, ich weiß doch, was du brauchst. Ich weiß doch, dass du dir schwer tust mit dem Reden. Und ich weiß auch schon, wie wir das regeln können. Ich habe mich schon drum gekümmert. Ich weiß doch, dass dein Bruder gut reden kann. Und weißt du noch was? Der ist schon auf dem Weg zu dir. Ich weiß es doch. Gott hatte einen Plan und er hatte Mose dazu berufen. Doch Mose stellt plötzlich alles in Frage. Er stellt alles in Frage. Genauso hat Gott einen Plan für dich, für dein Leben. Wir werden es nur nie ergreifen können, wenn wir ständig alles hinterfragen. Wir werden nie sehen können, was wir sehen könnten, wenn wir ständig alles hinterfragen, was Gott uns sagt. Wir werden nie erleben, was wir erleben könnten, wenn wir ihm nicht vertrauen. Wir werden nicht tun, was wir tun könnten, wenn wir nicht mutig im Glauben vorwärts gehen und uns ans Werk machen. Wenn Gott dir dieses Jahr, für die nächste Woche, für eine Beziehung, in der du lebst, für einen Bereich deines Lebens etwas wichtig gemacht hat, dann hinterfrage es nicht, sondern tu es bitte einfach. Tu es einfach. Jesus hat dazu Folgendes gesagt in Matthäus 6, das könnt ihr hier mitlesen. Schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen, noch ernten, noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihnen doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Mit anderen Worten, guckt doch nur mal um euch herum. Guckt doch mal in die Schöpfung. Ihr seht doch, dass Gott für alles gesorgt hat, dass jedes Rädchen ins andere greift, dass er alles im Blick hat. Es funktioniert doch. Doch ihr hinterfragt alles. Ihr hinterfragt alles. Und wird euch das irgendwie ein Stück weiterbringen? Und ein paar Verse weiter sagt Jesus dann, euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Hat von euch irgendjemand schon mal erlebt, dass Gott vorsorgt? Können wir das mal, kann mutig eine Hand sein, hat von euch irgendjemand schon mal erlebt, dass Gott vorsorgt, bevor ihr überhaupt daran gedacht habt, dass er schon was vorbereitet hatte? Sind doch einige. Ist jemand von euch spontan bereit zu erzählen, was es war? Kann ja noch so eine Kleinigkeit sein. Irgendjemand? Okay, ich kann es verstehen. Doch, da hinten. Hey, dann mache ich das jetzt auch. Ich finde das nämlich klasse, wenn man hört, dass das nicht Theorie ist, was ich da vorne weitergebe. Ulla, du hast sowas schon mal erlebt?
Dich habe ich als erstes gesehen.
Ja, also ich bin 10 Jahre nach meiner Scheidung alleine gewesen und bin in der Zeit zum Glauben gekommen und habe Jesus immer geschrieben, was mein Herz bewegt, und unter anderem habe ich ihm auch geschrieben, wenn er noch mal jemand für mich hätte, dann müsste er auf jeden Fall Jesus lieb haben, meine Kinder und natürlich mich auch. Und vor 28 Jahren habe ich diesen lieben Mann geschenkt gekriegt, der mit Jesus schon wie viele Jahre unterwegs ist?
Ja, das war so wunderbar.
Noch irgendjemand? Kerstin.
Ja, ich hatte ja vor vielen Jahren eine größere Lebenskrise und war da gesundheitlich ziemlich am Ende und müsste oder sollte irgendwie zur Kur oder halt Unterstützung haben. Und Gott hatte da 2 Stellen motiviert, mir eine richtige Stange Geld zu geben. Spitze.
Vielen Dank. Ich weiß, dass hier noch mehrere solcher Geschichten schlummern. Ich weiß das, weil ich sie ab und zu erzählt bekomme, was so an Geschichten mit Gott erlebt werden. Gott wusste auch, dass Mose auf Unterstützung angewiesen sein würde und dass er sogar darauf bestehen würde. Und er hatte sich darum gekümmert. Er wusste um Aaron und er hatte bereits dafür gesorgt, dass sich Aaron auf den Weg macht, noch bevor Mose überhaupt irgendwie was in diese Richtung gesagt hatte. Mit Gott zu leben, ja, die Dinge, die er für wichtig hält, sich das wichtig zu machen, ihn ernst zu nehmen, Dinge, die er sich vielleicht wünscht, auch anzugehen, mutig Schritte zu wagen, das fordert heraus. Ich weiß das und wisst ihr, ich glaube, deswegen hat Gott sich auch Gemeinde ausgedacht, denn ich meine, schaut euch mal um. Ihr seid alle so unterschiedlich, wir sind alle so unterschiedlich. Mit wie vielen aus diesem Kreis hättet ihr im normalen Leben irgendwas zu tun? Ich glaube, das wären nicht ganz so viele und wenn, dann wären das meistens Leute, die euch ziemlich ähnlich sind. Aber Gott hat Gemeinde geschaffen, wo Unterschiedlichkeit zusammenkommt, wo Stärken des einen die Schwächen des anderen ergänzen können, wo wir einander miteinander unterwegs sind und einander helfen, in diesem Leben zu wachsen, was Jesus für uns bereithält. Gott weiß, was du brauchst. Mein letzter Punkt lautet, Gott ist es nicht egal, was du tust. Gott ist es nicht egal, was du tust. Nachdem Mose gesagt hatte, oh, ich will nicht, schick mal jemand anders, steht im Text, dass Gott zornig wird. Manch einen lässt das zusammenzucken. Wie, was heißt das? Gott wird zornig, wenn ich nicht das tue, was er will, dann wird er zornig. Mich lässt das nicht zusammenzucken. Ich mag das sogar, das zu lesen. Und ich möchte euch erzählen, warum. Im Hebräischen steht da ein Wort, wenn man mal in den Wortstamm hineinguckt, wenn man so guckt, wo das herkommt, dann finde ich, könnte das ein schönes Bild malen. Nämlich dann steht da, dass Gott anfing, mit den Nasenflügeln zu schnauben. So. Und ich stelle mir das so vor. Ich kann mir das wunderbar vorstellen. Wisst ihr, Mose hatte eine Ausrede nach der anderen parat. Immer wieder sagt Gott, ja, pass auf, aber ich zeig dir mal was. Pass mal auf, wie ich das regeln werde. Pass mal auf, immer wieder ermutigend, liebevoll geht er auf Mose zu. Und dann haut Mose am Ende raus, ah, weißt du was, schick lieber jemand anders, ich will nicht. Mich wird das auch so aufregen. Mich wird das auch in dem Moment emotional richtig packen. Und das ist es. Gott wird plötzlich emotional, weil Mose nicht das annimmt, was er ihm bereithält. Gott, ist es nicht gleichgültig, was wir tun? Ihm ist es nicht egal, wie wir leben. Gott wird emotional. Er ist bewegt von dem. Es bewegt ihn, wenn wir nicht erkennen, was er uns anbietet. Er hält es nicht aus, wenn wir die Möglichkeiten liegen lassen, die er uns anbietet und stattdessen sagen, ach nee, ich will nicht, ich mache lieber so weiter wie vorher. Dass wir hier einen Gott vorgestellt bekommen, der anfängt zu schnauben. Für mich ist das so dieses ist das ein Zeichen, wie lieb er uns eigentlich hat. Weil es ihn eben nicht unberührt lässt, dass Mose sagt, kann ich nicht, will ich nicht. Und wisst ihr, bei ihm, wenn wir so sind, dann verbinden wir mit Zorn ganz schnell so, ja, das hat nichts damit zu tun bei Gott, dass er jetzt irgendwie so wütend ist, dass er dein Leben nimmt und das gegen die Wand wirft. So reagieren wir, wenn wir zornig sind, dann machen wir meist irgendwas kaputt. Schmeißen was durch die Gegend, kennt ihr vielleicht. Oder noch viel Schlimmeres, wir machen was kaputt, wenn wir zornig sind. Aber Gott nicht. Ich meine, Gott, der hätte wirklich sagen können, weißt du was, Mose? Ich habe es jetzt so oft versucht, geh doch zurück in die Wüste. Pass auf deine Schafe auf. Ich drehe das Thermostat der Wüste jetzt nochmal höher, dann wirst du sehen, was du davon hast. Macht er aber nicht. Macht er nicht. Gottes Antwort, ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Ich habe doch schon längst Aaron hierher bestellt. Gott gibt Mose nicht auf. Genauso wenig, wie er dich niemals aufgeben wird, so oft du auch sagst, ich will nicht. Er wird immer wieder, weil es ihm nicht egal ist, immer wieder ankommen und sagen, hör zu. Die ganze Bibel ist eine Geschichte voll von einem Gott, der dich niemals aufgeben wird. Es ist die Geschichte von einem Volk, was so manches Mal nicht will, aber Gott gibt sein Volk nicht auf. Es ist ein Buch voller Geschichten von berufenen Menschen, von Gott berufenen Menschen, die manches Mal nicht wollten, doch Gott hat sie nie aufgegeben. Gott hat sie nicht aufgegeben. Er hätte es längst tun können. Wir hätten es vermutlich getan, er aber nicht. Und schließlich wurde Gott Mensch, gab den Himmel auf, kam auf die Erde, machte sich verletzlich, wurde einer von uns. Warum? Weil es ihm nicht egal ist, was du tust und wie du lebst. Weil er dich davon überzeugen will, dass sein Plan gut ist. Du willst Details, guck auf Jesus. Schau auf Jesus und du siehst, was er für dich empfindet. Was er denkt, was er will, was er bereithält, was er tun kann. Und dann sitzt Jesus da im Garten und schwitzt Blut vor Angst, weil er weiß, der Tod kommt. Der Tod wartet auf ihn. Und spätestens in diesem Moment hätte er sagen können, Schluss jetzt, sie verstehen es nicht, ich gebe auf, sollen sie doch machen, was sie wollen. Nein! Aber Jesus tut das Einzige, was richtig ist. Er sagt, nicht was ich will, sondern was du willst. Nicht was ich will, sondern was du willst. Ich habe in den vergangenen Wochen viel über Ziele, Träume, Sehnsüchte, da habe ich immer wieder angestoßen. Denkt darüber nach, was wollt ihr? Was will Gott von euch? Wenn das, was ihr wollt, mit dem zusammenpasst, was Gott will, dann ist das möglich. Und jetzt schaust du vielleicht auf dein Jahr, du schaust auf Herausforderungen, die auf dich warten. Du weißt ein paar Dinge in deinem Leben, wo du sagst, okay, da würde Gott vielleicht was anderes haben wollen. Du schaust in eine Beziehung, in der du weißt, Gott will, dass ich da was tue. Du schaust, keine Ahnung, auf deine Träume, die du hast und fragst dich, ob Gott wirklich sie dir geschenkt hat, ob das was für dich ist. Das Beste, was du mit all diesen Dingen machen kannst, ist, sie Gott hinzugeben, ihn darin und damit ehren zu wollen und dienen zu wollen. Denjenigen, der im Garten und am Kreuz Ja gesagt hat zu Gottes Willen, für all die vielen Male, an denen du und ich das nicht getan haben, da hat er Ja gesagt. Und wir laden dich jetzt ein, dass wir zusammen das Abendmahl feiern. Wir wollen das Abendmahl feiern und das Abendmahl ist eine Erinnerung an das, was Jesus für dich getan hat. Es ist eine Erinnerung daran, dass er alles dafür getan hat. Dass er alles am Kreuz dafür getan hat, dass du heute, hier und jetzt und jeden Tag neu sagen kannst, ja, ich will. Er hat alles aus dem Weg geräumt am Kreuz, was dich davon abhalten könnte. Und ich möchte dich ermutigen, heute zu sagen, ja, ich will. Ja, ich will mit dir leben, Jesus. Ja, ich will dir vertrauen. Ja, ich will dir glauben. Ja, ich will mutig Schritte wagen. Die Schritte, die du mir aufs Herz legst. Ja, ich will, Jesus. Nimm die Zeichen von Brot und Kelch als Möglichkeit daran, dir klarzumachen, Jesus hat das für dich getan. Er hat gesagt, nicht was ich will, sondern was Gott will. Und wir werden jetzt das Abendmahl so miteinander feiern, dass wir das Brot wieder durch die Reihen geben werden. Es wird leise Hintergrundmusik laufen. Diese Zeit ist für dich und Gott ganz persönlich. Denk drüber nach, wie du antworten willst auf das, was Gott dir vielleicht in den vergangenen Wochen wichtig gemacht hat. Und dann werden wir den Kelch austeilen hier vorne, den Gemeinschaftskelch. Links und rechts werden Martin und Michael stehen und die Einzelkelche austeilen. Da müsst ihr aufstehen. Das ist vielleicht ein erster Schritt hin zu, ja, ich will, dir zur Ehre. Denn wir werden dann einsteigen in den Lobpreis. Gottes Namen groß machen. Eine Möglichkeit, uns nach ihm auszustrecken, Kontakt zu suchen, aufzutanken oder um Hilfe zu bitten.